SR2 Kulturradio. Religion und Welt.
Heute mit Oliver Buchholz. Guten Tag. Unter dem Titel »Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung« findet noch bis morgen in Rom eine Bischofssynode, oft auch als Jugendsynode bezeichnet, statt. Über 300 Bischöfe, Laien und Experten beraten darin über Themen, die junge Christinnen und Christen beschäftigen. In einer breit angelegten Befragung konnten sie ihre Anliegen an die Kirche mitteilen. Einer der deutschen Teilnehmer ist Thomas Andoni. Er ist der Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Der BDKJ ist der Dachverband der katholischen Jugendverbände in Deutschland. Am Rande der Synode hat er sich bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Herr Andoni, gehen wir doch direkt in medias res. Was kann man von der Synode denn überhaupt erwarten?
Also die Jugendsynode, die ist ja jetzt kein Schlusspunkt, sondern auch im Endeffekt der Anfang für einen weiteren Prozess und ein weiterer Meilenstein darin. Hier trifft sich die Weltkirche und die Frage ist jetzt, wie wir das, was wir hier besprechen, auch dementsprechend regional umsetzen können. Das betrifft die Ebene der Deutschen Bischofskonferenz, aber eben auch die Frage vor Ort in den Pfarreien, in den Diözesen, in den Dekanaten, da wo Kirche ist, wie wir da gemeinsam mit jungen Menschen Kirche sind, die auch in die Zukunft kommt.
Gibt es denn jetzt schon Ergebnisse, Entwicklungen, die man konkret benennen könnte?
Also was man jetzt schon sagen kann, ist, dass da ein gewisser Prozess gestartet ist, der erkennt, dass Bischöfe alleine nicht die Kirche tragen können, sondern dass das gesamte Volk Gottes, sprich alle Gläubigen, gemeinsam diese Kirche sind und dass man da Formen finden muss, wie man dieses gemeinsam Kirche sein auch vor Ort leben kann. Also dieses Wort Synodalität, gemeinsame Gestaltung von Kirche spielt hier eine große Rolle. Und da merken wir weltweit, dass da schon wahrgenommen wird, dass es wichtig ist, alle teilhaben zu lassen, also auch an Entscheidungen, an der Leitung von Kirche. Das betrifft dann eben nicht nur Geistliche, sondern eben auch Frauen und Männer, die nicht geweiht sind und eben auch junge Menschen.
Das klingt ja schon mal sehr positiv. In der Synode sind ja über 300 Menschen zusammen aus allen Erdteilen. Wie sieht denn die Arbeitsweise und die Verständigung aus?
Also wenn man jetzt so zurückschaut, wir haben ja jetzt dann knapp 4 Wochen Synode hinter uns. Im Großen gibt es 2 Formate. Einmal die sogenannte Versammlung in der großen Runde. Da sind dann alle 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen und es gibt Simultanübersetzung. Und da wird dann auch dementsprechend im Endeffekt im 4-Minuten-Takt immer ein Statement verlesen. Dann gibt es kurze Pause und dann geht es quasi wieder mit dem Turnus weiter. Das ist dann quasi einen ganzen Tag über. Und es gibt dann noch die sogenannten Sprachgruppen. Da wird dann dementsprechend nochmal inhaltlich diskutiert. Da gab es den deutschen Sprachkreis, da waren mit Experten und Auditoren und ökumenischen Delegierten insgesamt 12 Personen dabei, die dann auch nochmal quasi die Themen der einzelnen Abschnitte des Dokuments intensiv diskutiert haben und nochmal ganz besonders auf die örtlichen Realitäten eben runtergebrochen haben, bei denen die Bischöfe und die AuditorInnen bzw. ExpertInnen auch zu Hause sind.
Schauen wir zunächst nochmal auf die Vollversammlung. Merkt man denn, dass es zwischen den unterschiedlichen Sprachgruppen und Menschen auch unterschiedliche Anliegen gibt an diese Synode?
Ja, natürlich. Also das merkt man schon sehr stark. So eine Synode, die ist ja jetzt nicht so ein demokratischer Prozess, wie wir das in den Jugendverbänden gewohnt sind. Da wird ganz anders gearbeitet. Also es ist ja so, dass man da in diesem großen Plenarsaal zusammensitzt und jeder 4 Minuten redet. Und das hängt auch nicht zusammen. Das ist ja kein Gespräch, das sich da entwickelt, sondern es sind wirklich immer Statements oder Einschätzungen vorher natürlich zu dem Instrumentum Laboris, dem Vorbereitungsdokument und jetzt natürlich zum Abschlussdokument, gerade wo dann auch einzelne Wünsche, Änderungsvorschläge eingetragen werden, wo man schon merkt, dass da auch nochmal das Interesse da ist, das Ergebnis zu beeinflussen. Und das ist natürlich dann schon nochmal anstrengend, weil sich ja jedes Mal der Fokus ändert. Wir haben ja die Menschen von der ganzen Welt. Das ist ja eine großartige Erfahrung, dass man so viele verschiedene Stimmen hören kann. Aber das macht es natürlich auch schwierig, weil es immer eine unterschiedliche Thematik ist. Das macht es natürlich schon nochmal herausfordernd. Und wenn man sich überlegt, dass das jetzt 4 Wochen lang gedauert hat, ist es auch durchaus nicht ohne Kraftaufwand verbunden.
Sie haben eben schon angedeutet, die inhaltliche Arbeit findet ja zunächst mal eigentlich in den Sprachgruppen statt. Was sind denn in der deutschen Sprachgruppe die Hauptthemen?
Also das ist eines der größten Themen und das wurde auch sehr intensiv behandelt, war ja die Frage des Umgangs mit der sexualisierten Gewalt in Kirche. Da war eine gute Diskussion in der deutschen Sprachgruppe, wo man ja auch in den Berichten der Sprachgruppe nochmal schauen kann, dass es auch nochmal ein wichtiges Thema ist. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir auch damit um, was den Leuten widerfahren ist? Wie gehen wir damit um, mit denen die Verantwortung tragen durch die Tat selber oder deren gegebenenfalls Vertuschung oder deren Nichtaufklärung. Und dann natürlich auch die Frage daraus, was lernen wir denn da für die Zukunft? Wo sind denn so Strukturen in Kirche, klerikalistische Strukturen, die eben diesen Machtmissbrauch begünstigen, die diese unbeschreiblich schrecklichen Taten da überhaupt erst möglich machen, dass wir daran gehen und da auch schauen, dass die Kirche das Heil, das sie verspricht, gibt und nicht das Leid, das sie da über die jungen Menschen gebracht hat in der Zeit, dass das halt einfach nicht mehr passiert. Da muss was passieren, dass wir da eben diese Männerbünde aufbrechen, dass da eben nicht die Möglichkeit besteht, dass da dementsprechend strukturell das so verankert ist, dass da alles unter den Tisch gekehrt oder unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass wir da eine lebendige Kirche sind, die auch wieder ihre Glaubwürdigkeit dadurch erringt, dass sie das, was sie predigt, auch aktiv lebt.
Gibt es da schon konkrete Ideen und Vorstellungen, wie das funktionieren könnte?
Also das ist natürlich bei so einer Weltsynode total schwierig, da konkrete Vorstellungen herauszuarbeiten, weil auch die Bischofskonferenzen dieser Welt sehr, sehr unterschiedlich sind. Wichtig ist aber, dass jetzt erstmal anerkannt wird von Kirche, dass das einfach furchtbar war, was da passiert ist und dass man alles daran setzen muss, dass so etwas nie wieder passiert, weil das ja wirklich den Kern der kirchlichen Arbeit betrifft. Wenn Seelsorge nicht mehr vertrauensvoll geschehen kann, dann hat die Kirche ein gewaltiges Problem, was sie zurückwirft und daran muss jetzt gearbeitet werden. Ich bin sehr gespannt, was dann auch in Deutschland an Konsequenzen folgen.
Am Sonntag ist ja alles vorbei. Wenn Sie dann so auf die Zeit der Synode zurückschauen, würden Sie sagen, Sie sind zufrieden mit dem Verlauf?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da muss man natürlich dann schauen, wie das Dokument aussieht. Also wir merken, also zumindest ist es auch wirklich spürbar, dass bei den Bischöfen ein Denkprozess stattgefunden hat. Sie haben gemerkt, okay, wir haben hier so viele junge Menschen, auch in Deutschland, die sehr an dieser Kirche hängen, die selber Kirche sind und sie gestalten wollen. Und das ist natürlich eine Tragik wäre, diese jungen Menschen nicht mit einzubeziehen und sie auch aktiv an der Gestaltung dieser Kirche teilhaben zu lassen. Ich finde es sehr gut, dass das ist was, was mir persönlich auch sehr freut, dass dieser Prozess stattgefunden hat. Und ich hoffe, dass der jetzt nicht innerhalb einer kurzen Zeit wieder veräppt, sondern dass das als Grundhaltung mit übernommen wird, dass wir damit dann auch gemeinsam junge Menschen, Frauen und Männer in Kirche gemeinsam geweiht oder nicht geweiht, da eben die Kirche gestalten. Was mich natürlich etwas nachdenklich stimmt, ist die Frage, was passiert mit diesem Dokument? Wir sehen ja die Synode nicht als Schlusspunkt, sondern als weiterer Meilenstein auf dem Weg, wie wir diese Kirche zukunftsfähig aufstellen können. Sprich so, dass wir damit auch gemeinschaftlich eine Kirche sein können, die junge Menschen auf dem Weg zum Glauben begleitet und ihnen da auch eine Heimat bietet, sie stärkt für ein Engagement im Glauben, in der Gesellschaft, aber auch politisch.
Ein schönes Schlusswort. Aus Rom von der Jugendsynode war das Thomas Andoni. Vielen Dank.
Gerne.
Wenn in Deutschland eine Stelle ausgeschrieben wird, dann dürfen Bewerber unter anderem nicht wegen ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder Alters benachteiligt werden. Für Kirchen gibt es im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz allerdings eine Ausnahme. Sie dürfen bei der Einstellung neuer Mitarbeiter verlangen, dass diese einer Kirche angehören. Dieses Selbstbestimmungsrecht wurde in den letzten Jahren auch höchstrichterlich bestätigt. Am Donnerstag hat das Bundesarbeitsgericht dieses Selbstbestimmungsrecht aber eingeschränkt. Vorausgegangen war ein jahrelanger Rechtsstreit, der zwischenzeitlich sogar den Europäischen Gerichtshof beschäftigte. Wolfgang Henschel berichtet.
Geklagt hatte in dem Fall Vera Egenberger aus Berlin. Sie war bei einer Bewerbung vom Evangelischen Diakoniewerk abgelehnt worden. Die Diakonie suchte eine Referentin, die einen Bericht über die Umsetzung der Antirassismuskonvention durch Deutschland erarbeiten sollte. In der Ausschreibung wurde die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche gefordert. Egenberger ist allerdings konfessionslos. Eingestellt wurde ein Mann, der der evangelischen Kirche angehört. Die Klägerin machte daher eine Diskriminierung aufgrund der Religion geltend. Klaus Bertelsmann, Rechtsanwalt der Klägerin.
Das heißt, dass die Diakonie von Anfang an deutlich gemacht hat, Kirchenzugehörigkeit ist Pflicht, sonst gibt es die Stelle nicht. Und das macht sie auch bei ganz vielen anderen Stellen, außer bei denen, wo sie keine geeigneten Bewerber finden kann, weil sie zum Beispiel zu schlecht bezahlt.
Die Diakonie wies die Klage zurück. Egenberger sei nicht wegen ihrer Konfessionslosigkeit abgelehnt worden. Und selbst wenn man dies annehme, sei die Benachteiligung aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Kirchen gerechtfertigt. Die Kirchenzugehörigkeit des Stelleninhabers sei unverzichtbar gewesen, um die Position der Kirche bei einem Antirassismusprojekt glaubwürdig zu vertreten. Das Bundesarbeitsgericht folgte nicht dieser Argumentation, sondern gab der Klägerin recht, Stefanie Rachor, Sprecherin des Bundesarbeitsgerichtes.
Es hat in der Anforderung, dass der Stelleninhaber der einer der christlichen Kirchen angehören muss, keine wesentliche und gerechtfertigte berufliche Anforderung gesehen.
Das heißt, in der vom evangelischen Diakoniewerk ausgeschriebenen Stelle hätte die Bewerberin das Ethos der Kirche nicht beeinträchtigt. Die Tätigkeit hätte auch ein konfessionsloser Mitarbeiter ausüben können. Die Kirchenmitgliedschaft darf nur dann verlangt werden, wenn das eine berechtigte Anforderung ist, wie zum Beispiel im sogenannten pastoralen Bereich. Das Bundesarbeitsgericht hatte den Fall bereits 2016 verhandelt und dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Der EuGH hatte im April dieses Jahres auf Grundlage des sogenannten Unionsrechts entschieden, dass die Anforderungen, die die Kirchen an ihre Mitarbeiter stellen, notwendig und geboten sein müssen.
Die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs sehen durchaus eine gewisse Neuakzentuierung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts vor. Sie schränken die Möglichkeit der Kirchen ein, in ganz eigener Bestimmung Anforderungen an die Bewerber zu stellen. Nach der neuen Rechtslage müssen die Kirchen jetzt anhand der Anforderungen des Unionsrechts näher begründen, warum sie für eine bestimmte Stelle die Zugehörigkeit zur Kirche verlangen.
Das Bundesarbeitsgericht sprach Egenberger eine Entschädigung von knapp 4.000 Euro zu. Sie zeigte sich nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes erleichtert. Für sie geht ein 6-jähriger Rechtsstreit zu Ende.
Ich hatte schon befürchtet, dass es möglicherweise noch zurückverwiesen wird zum Landesarbeitsgericht, um die Entschädigungssumme zu klären. Ich bin jetzt froh, dass es abgerundet ist.
Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, kündigte an, dass die Urteilsbegründung noch einmal genau geprüft werde.
Weil uns natürlich die Frage beschäftigt, welche Auswirkungen das wirklich für das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen hat. Und darum behalten wir uns vor, dass dann gegebenenfalls nach ausführlicher Prüfung der Begründung auch das Bundesverfassungsgericht danach zu befragen.
Vom Selbstbestimmungsrecht der Kirche zu Kriegsverbrechen und humanitären Katastrophen. Darunter leidet nämlich seit Jahren das Land Jemen. Hauptverursacher ist Saudi-Arabien, das Land, das seit vergangener Woche deutlich in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt ist. Im Jemen droht nun eine Hungersnot und deshalb hat sich der UN-Sicherheitsrat mit dem Fall befasst. Kai Clement.
Der Fall Khashoggi hat das Machtgebaren Saudi-Arabiens ins Scheinwerferlicht zurückgeholt. Das gilt auch für den Jemen. Das Land erlebe die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt, so sagen die UN. Es gebe Kriegsverbrechen, so wurde Human Rights Watch schon vergangenes Jahr deutlicher. Und zwar angesichts von unterschiedslosen Attacken auch gegen Zivilisten und Kinder durch die saudi-arabische Luftstreitmacht beim Kampf gegen die Houthi-Rebellen. Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon erklärte damals, wegen der UN-Kritik an der Kriegsführung wolle das Königreich Gelder streichen. Ungeheuerlich. Es geht nicht, dass Mitgliedstaaten so übertriebenen Druck ausüben. 2 Jahre ist das her, der Krieg ging weiter und so hat sich auch die humanitäre Katastrophe weiter zugespitzt. Der so nüchterne Brite Mark Lowcock warnt jetzt als UN-Nothilfekoordinator, alles andere als nüchtern, den Sicherheitsrat.
Just to be clear, my assessment,
um das ganz klar zu sagen, meiner Einschätzung nach gibt es nun eine klare, aktuelle Gefahr einer bevorstehenden, sehr großen Hungersnot. Größer als all das, was jeder professionelle Helfer jemals in seinem Arbeitsleben gesehen hat. Im Dezember habe er noch vor 11 Millionen Menschen gewarnt, die künftig, womöglich, ohne Hilfe nicht mehr überleben könnten. Inzwischen gehe er eher von 14 Millionen Menschen aus, also jeder zweite Einwohner des Jemen.
That's half the total population of the country.
Und bereits vergangenes Jahr, so die Schätzung einer Hilfsorganisation, seien 130 Kleinkinder wegen Hungers und an Krankheiten gestorben. Und das jeden Tag, Tag für Tag.
It's nearly 50,000 little children during the course of a year.
Die seit mehr als 4 Monaten andauernden heftigen Kämpfe um die wichtige Hafenstadt Hodeida wirkten eine Lebensader für den Jemen ab, so Lowcock im Sicherheitsrat. Die Wirtschaftslage verschlechtere sich zusehends. Seit Mai seien zudem mehr als 5.000 Verstöße der Kriegsparteien gegen humanitäres Völkerrecht berichtet worden, darunter erneut Angriffe auf Zivilisten. Es müsse gehandelt werden, fordert der Nothelfer einmal mehr, um Schlimmeres zu verhindern. Ein humanitärer Waffenstillstand würde auch deutlich machen, dass sich die Kriegsparteien humanitärem Völkerrecht verpflichtet fühlen und alles dafür tun, damit Hilfsgüter ausgeliefert werden können. Oder, wie es der Niederländer Karel van Oosterom zusammenfasst, der Hunger sei eine direkte Folge des Krieges, eine menschengemachte Krise, die eine menschengemachte Lösung brauche.
Their hunger is a direct consequence of the conflict. It's a man-made crisis which calls for a man-made solution.